Und wenn ich jetzt nicht da wäre, wie würdest du das jetzt machen? Und eben auch ganz klar, welche Interessen, welche Wünsche hast du, was möchtest du mit deiner Arbeit erreichen und wie können wir das mit einbinden?
Smart Ausbilden, der Podcast zur Digitalisierung und mehr von Netzwerk Q4.0.
Hallo Jonas, herzlich willkommen zu unserem Netzwerk Q4.0 Podcast. Ich würde sagen, wir starten direkt einfach mal rein. Magst du dich mal einmal vorstellen und einmal sagen, was für eine Ausbildung du machst?
Ja, ich bin Jonas, ich lebe in Berlin und ich mache eine doppelqualifizierende Ausbildung zum Erzieher, mit der ich fast fertig bin. Doppelqualifizierend heißt, dass ich währenddessen noch ein allgemeines Abitur gemacht habe.
Spannend. Wie bist du zu Azubis for Future gekommen und was sind da so deine Aufgaben?
Azubis for Future habe ich über die Schule, über unsere Schülersprecherkonferenz kennengelernt, wo ich Mitglied war und meine Aufgaben sind hier, dass ich auf verschiedenen Anlässen und so zum Beispiel Interviews mit Leuten spreche, auch Hintergrundgespräche führe. Ich bin Teil der Forderungs- und Faktengruppe, das heißt, ich kümmere mich auch darum, uns programmatisch ein bisschen aufzustellen.
Und magst du uns ein bisschen was davon verraten, was für Projekte Azubis for Future momentan so in Arbeit hat?
Wir sind gerade immer daran, auch selber einen Podcast aufzunehmen und zu entwickeln. Wir haben jetzt schon eine Folge mit einem Busfahrer bei Verdi aufgenommen, der bei den Wir fahren zusammen Protesten dabei war. Haben gerade neue Folgen in Planung. Wir machen einen Workshop mit der IHK. Wir arbeiten aktuell auch noch eine weitere Forderung aus, wo es darum geht, dass auch Menschen mit zum Beispiel einem Migrationshintergrund, die vielleicht auch Deutsch noch nicht so gut sprechen, sich in der Ausbildung wohlfühlen und gut da eingebunden werden können. Ja, das wären so unsere Themen.
Das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr breites Feld. Auch in Bezug auf Nachhaltigkeit ein sehr, sehr breites Feld. Was bedeutet denn für dich Nachhaltigkeit in der Ausbildung?
Na, da gibt es so drei. Ja, immer, das ist ja das klassische Nachhaltigkeitsmodell. Es gibt halt drei Teile. Es gibt irgendwie einen sozialen, einen ökologischen und einen ökonomischen Teil. Und die Frage ist ja eigentlich immer, wie lassen sich Ressourcen möglichst gut im Einklang mit allen Grenzen, die es eben so gibt und insbesondere den planetaren Grenzen nutzen. Und in der Ausbildung heißt es eben besonders, das anzuwenden zu lernen. Also, dass man mit den Ressourcen, die man hat, auch als Unternehmen eben nur eine bestimmte Möglichkeiten hat, einfach weil es drumherum Grenzen gibt und man diese Grenzen schonen muss. Das heißt zum Beispiel zu lernen, wie genau lassen sich bestimmte Materialien effektiv reduzieren, wie lässt sich Strom sparen, auch die Systeme dafür zu lernen, weil es gibt eine Menge neuerer, modernerer, besserer Systeme inzwischen. Oft werden die aber in der Ausbildung gar nicht gelernt. Also gerade bei den technischen Ausbildungen, zum Beispiel SAK, ist es oft ein Problem, dass die Berufsschulen neuere Heizsysteme, die vielleicht weniger verbrauchen oder Wärmepumpen mit größeren Systemen gar nicht unterrichtet werden, sondern eben viel sich auf diese Gasheizung und Ölheizung immer noch berufen wird. Außerdem gibt es dazu noch eine soziale Komponente. Da geht es eben auch gerade in der Ausbildung darum, die Leute noch nicht zu verheizen, darauf zu achten, dass die auch ihre Grenzen kommunizieren können, aufstecken können und diese soziale Verantwortung, die ein Unternehmen hat, auch für die Beschäftigten kennenzulernen und dementsprechend zu arbeiten.
Was würdest du denn sagen, müsste man kurzfristig oder auch langfristig verbessern, um eben diesen Nachhaltigkeitsaspekt in der Ausbildung mehr zu integrieren.
Zu den kurzfristigen Maßnahmen gehört immer ganz viel, dass man erstmal drüber spricht, dass sich Ausbilder, Chefs, alle auch mal mit den Azubis zusammensetzen, zu gucken, was können wir machen, an welchen Punkten können wir ansetzen. Weil Unternehmen sind so unterschiedlich, dass es da gar keine feste, definitive Antwort gibt. Aber es gibt meistens so kleine Hebel, wo man gut ansetzen kann. So Sachen wie, woher kommt unser Strom, obwohl das schon wieder ein relativ großes Thema ist. Oder eben auch, welche Form von Glühbirnen verwenden wir eigentlich da auf LED umzustellen. Aber es gibt von den langfristigen Maßnahmen her, kann man sich natürlich auch noch Lieferketten und all sowas angucken. Auch die Leute, Azubis ganz gezielt mit einbeziehen zu gucken, Woher beziehen wir unsere Maßnahmen, was unsere Materialien, was wären Maßnahmen, um sich da umzustellen? Und die Ausbildungsrahmenpläne werden nur sehr sporadisch überarbeitet. Das ist eine Entscheidung, die trifft der Bund. Da gibt es eine Behörde für und das zieht sich immer sehr lange, bis diese Rahmenpläne überarbeitet werden. Da wäre es sicherlich sinnvoll, möglichst schnell in diese Pläne reinzugehen und sich anzuschauen, an welchen Stellen lässt sich in die Berufe noch ein größerer Nachhaltigkeitsschwerpunkt reinbringen.
Okay. Also würdest du sagen, kurzfristig reicht es, müssen es gar nicht so die großen Projekte im Ausbildungsalltag sein, aber Hauptsache, es wird erstmal überhaupt drüber geredet und es kommt erstmal an.
Tatsächlich ja. Also es geht immer darum, wie kommen wir in das Gespräch überhaupt erstmal rein. Und ganz oft geht es ja auch erstmal darum, überhaupt Erfolgserlebnisse zu schaffen. Sich zu sagen, okay, das ist jetzt ein Projekt, das haben wir umgesetzt. Jetzt haben wir, was weiß ich, eine funktionierende Mülltrennung. Irgendwie wir verwendeten einen Teil unserer verwendeten Materialien wieder. Und von da aus kann man dann aufbauen, zu schauen, wie vergrößern wir dieses Ergebnis noch. Da muss man dann eben wieder in die Erarbeitung und in die Ideen reingehen. Aber so eine Grundlage zu schaffen, ist oft gar nicht schlecht.
Nun gibt es ja auch viele AusbilderInnen und vielleicht auch den einen oder anderen Mit-Azubi, der das Thema jetzt nicht so als so wichtig einstuft. Wie gehst du oder wie geht ihr mit so einer Gleichgültigkeit oder vielleicht auch Ablehnung gegenüber Nachhaltigkeitsfragen um?
Na, das Thema ist ja ganz oft Klimakommunikation. Wie lässt sich, oft geht da viel über persönliche Bedeutung. Was sind zum Beispiel Folgen der Klimakrise und was heißt das für die Person selber? Das wäre vor allem in so Gesprächen peer-to-peer, also zum Beispiel Azubi zu Azubi, ist das ein sehr hilfreicher Punkt, über den man immer gut gehen kann. Was heißt das für die Städte, in denen wir leben? Was heißt das für die Landwirtschaft? Was heißt das für Flüsse, für Natur, für Naturschutzgebiete in der Umgebung? Und welchen Einfluss hat man da? Und der andere Part ist, dass man, wenn man in die Ma wenn man, wenn man über die Maßnahmen redet, gibt es oft Bereiche, wo viele Leute schon für eine bestimmte Maßnahme brennen und da eher dabei sind. Sei es irgendwie da Wiederverwendung, nicht so viel wegzuschmeißen. Da gibt es gerade auch in Deutschland natürlich irgendwie einen relativ starken Bezug zu, wir sparen lieber, wir halten die Sachen, dass man da auch da wieder Maßnahmen findet, die für die Menschen vielleicht schon irgendwie was Besonderes sind, wo es möglicherweise schon eine Bedeutung gibt. Der andere Bereich, gerade wenn es um Geschäftliches geht, ist ja der, dass sich nun, ob man das möchte oder nicht, die Welt verändert sich ja. Und es gibt diese Klimakrise, es gibt diese Realität, wir müssen lernen, damit zu leben. Und man muss eben auch lernen, damit zu wirtschaften. Und es geht ja auch darum, dann auch wettbewerbsfähig zu bleiben. Das ist der andere Teil daran. Aber für die direkte Kommunikation ist es erstmal wichtig, interessante Maßnahmen zu finden, auch für die Menschen.
Wie ist denn deine Meinung zur letzten Generation?
Wir haben vollkommen unterschiedliche Ansichten davon, wie sich eine Gesellschaft verändert. Ich glaube, das lässt sich ganz gut sagen. Also wir als Azubis for Future im Vergleich zur letzten Generation. Also wir haben dasselbe Ziel. Wir wollen beide, dass sich der CO2-Ausstoß und der Ausstoß an Treibhausgasen generell so gering hält, dass man unterhalb des 1,5-Grad-Ziels bleibt, dass das Pariser Abkommen eingehalten wird. Aber wir haben andere Vorstellungen davon, wie der Weg dahin geht. Weil uns geht es viel darum, in persönlichen Gesprächen erstmal die wichtigen Positionen und die wichtigen Menschen ausfindig zu machen und mit denen zusammen, vor allem in Unternehmen, aber auch in der Politik, Lösungen zu erarbeiten für unseren Bereich. Wohingegen die letzte Generation ja eher auf eine starke Konfrontation setzt. Ich persönlich halte diese Strategie für nicht besonders effektiv, wenn das Ziel ist, politische Mehrheiten zu schaffen oder eben Macht zu erlangen, um die richtigen Entscheidungen dafür zu treffen, dass das 1,5-Grad-Ziel eingehalten wird. Da ist sich die letzte Generation inzwischen ja auch nicht mehr so sicher. Die, soweit ich weiß, überarbeiten die gerade auch ihre Strategie nochmal. Was ich persönlich aber für nicht richtig halte, ist, die letzte Generation in ihren Protestweisen mit echten Terroristen zu vergleichen, also so zu tun, wie als wären sie zum Beispiel ähnlich der RAF, weil das auch gegenüber den Opfern von echtem Terror natürlich irgendwie der komplett falsche Weg ist und denen auch irgendwie ein Stück weit ins Gesicht lacht, dass man eine friedliche Organisationsform am Ende mit einem Terror, der tatsächlich echte Menschenleben gefordert hat, vergleicht. Das ist auf jeden Fall ein großer Fehler.
Also ein realistischer Blickwinkel auf die Gruppe und gleichzeitig ein großes Miteinander als Weg, nehme ich da mal so raus.
Es ist einfach, unsere Idee ist eben dass diese Zusammenarbeit wichtiger ist und dass es darum geht, an den richtigen Stellen auf die richtigen Hebel zu drücken. Und ich persönlich halte die Strategie der letzten Generation dafür nicht effektiv.
Apropos Effektivität, wie positionierst du dich denn gegenüber KlimaleugnerInnen? Gerade die Medien sind ja leider doch relativ voll davon. Wie reagierst du auf solche Kritik auch seitens der Öffentlichkeit oder anderer Interessengruppen, wenn es so um die Effektivität und Ernsthaftigkeit eurer Bemühungen für Nachhaltigkeit und Klimaschutz geht?
Ich finde, das sind verschiedene Sachen. Also besonders was Klimawandel leugnen und Fragestellungen zur Effektivität oder Ernsthaftigkeit angeht, weil es da um komplett unterschiedliche Dinge geht an sich, ob man anerkennt, dass es einen Klimawandel gibt, sich andere Maßnahmen wünscht oder ob man die Existenz des menschengemachten Klimawandels verweigert. Weil wenn das der Fall ist, dann geht es nicht mehr darum, eine wissenschaftliche Diskussion zu führen. Weil wissenschaftlich ist diese Existenz komplett anerkannt und gesichert. Da redet man dann oft mit am Ende Menschen, die ein Glaubenssystem, die eine Weltanschauung haben, über ihre Weltanschauung, aber nicht darum, wie lässt sich eine wissenschaftliche Existenz nachweisen oder eben auch nicht nachweisen, weil das ist klar, diese Frage ist geklärt. Was den anderen Teil angeht, mit Effektivität oder Ernsthaftigkeit, diskutiere ich gerne mit jedem über Maßnahmen und darüber, wie lassen sich diese Maßnahmen umsetzen. Ich sage ja nicht, dass ich für mich persönlich oder wir für uns persönlich unbedingt immer den allerbesten Weg haben. Und man kann ja darüber reden, auf jeden Fall. Aber es ist eben auch wichtig, sich anzuschauen, was sind die Folgen, wenn es eben keine Klimaschutzmaßnahmen gibt. Und die sind auf jeden Fall so extrem und so krass schädlich für alle und für alles, was uns irgendwie wichtig ist, dass ich denke, dass man das eher dann in so einer Diskussion nach vorne bringen muss, solange man ein gemeinsames Welterleben, eine gemeinsame Weltwahrnehmung hat. Und das ist bei vielen Klimaleugnern nicht gegeben, allerdings bei vielen anderen Menschen, die eher kritisch eingestellt sind an sich schon, wo man dann darüber sprechen kann, welche Maßnahmen sind wie sinnvoll. Und das mache ich gerne. Und das, also da kann man sehr viel besser einen Zugang finden auch noch.
Und gehen wir mal wieder zurück in den Ausbildungskontext. Wo findest du, könnten sich AusbilderInnen für mehr Nachhaltigkeit einsetzen oder wie können sie vielleicht auch Azubis for Future besser unterstützen?
Da läuft erstmal ganz viel über Zuhören und darüber, die Leute, die man in den Betrieben hat, die sich vielleicht dafür einsetzen, auch tatsächlich mit einzubeziehen. Das ist eben ganz viel die Frage, wie bindet man Azubis mit ein, wie bindet man Menschen, die vielleicht noch nicht so lange beim Unternehmen sind, auch mit in die Prozesse und auch in die Entscheidungsprozesse mit ein. Das ist oft sicherlich nicht so einfach. Auch nochmal mit natürlich der Chefetage eins drüber. Ich bin aber der Meinung, das ist es absolut wert, dass man die Leute wirklich aktiv in die Entscheidungen und auch in die Systeme mit reinholt, weil die ja nun auch älter werden und sich daran gewöhnen, Entscheidungen mit Verantwortung zu treffen. Vielleicht ja auch irgendwann mal eine Leitungsposition zu übernehmen. Und je mehr Perspektiven und je mehr Einblicke eine Person hat, desto besser wird sie Entscheidungen treffen und auch arbeiten im Unternehmen. Und deswegen ist es auf jeden Fall gut, die Leute dazu zu holen. Wir haben dafür ganz konkret eine Forderung, das heißt, die heißt das Nachhaltigkeitsgremium. Im Nachhaltigkeitsgremium können Menschen aus der Unternehmensführung oder aus dem gewöhnlichen Betriebsleben aus von den gewöhnlichen Angestellten und Azubis zusammensitzen und sich überlegen, welche Maßnahmen machen für unser Unternehmen Sinn. Und dabei kann man sich natürlich auch gerne an uns wenden, wenn es darum gehen soll, so ein Gremium umzusetzen oder darum gehen soll, welche Maßnahmen machen denn Sinn für das Unternehmen konkret.
Und jetzt stellen sich ja aber einige AusbilderInnen oder einige Firmen auch hin und sagen, naja, unsere Azubis sollen natürlich in erster Linie erstmal den Beruf erlernen mit den fachlichen Inhalten und stellen dann vielleicht so Nachhaltigkeitsthemen erstmal hinten an. Wie reagiert ihr auf solche Ansichten?
Ich würde sagen, dass natürlich stimmt, dass Auszubildende sollen den Beruf erlernen, in dem sie arbeiten. Aber es geht ja eben nicht nur darum, diesen Beruf auf irgendeine Weise zu erlernen, sondern es geht ja darum, in der Regel auch den Beruf in einer Weise auszuführen, dass man das erstens gerne tut und zweitens auch Verantwortung dafür übernimmt und das gut macht. Und dafür ist es super wichtig, meiner Meinung nach soziale Verantwortung oder generell Verantwortung auch für andere Bereiche und für ein größeres Bild zu übernehmen und auch einbezogen zu werden in Entscheidungen, die am Ende das ganze Unternehmen betreffen und auch das Gefühl zu haben, da mit entscheiden zu können. Das ist einfach, da geht es am Ende darum, dass Menschen, die dazu eingeladen werden, mitzudenken, auch eher mitdenken werden, auch bei anderen Sachen und auch in anderen Bereichen des Unternehmens, wohingegen Menschen, deren Aufgabe es ist, in erster Linie auf Abruf irgendwelche Dinge zu lernen, eben auch in erster Linie das tun, wenn sie das lernen. Wohingegen Leute, die von vornherein, denen von vornherein gesagt wird, wir wollen hier eure Einschätzungen hören, wir wollen, dass ihr aktiv euch an den Prozessen beteiligt, dass ihr eure Meinung und Entscheidungen einbringt, die werden dann im Umkehrschluss auch mehr für das Unternehmen tun und eben mehr von ihrer Expertise auch einbringen und möglicherweise auch blinde Flecken, die dieses Unternehmen hat, schließen und ihre Erfahrungen, die ja in der Regel schon relativ viele sind und relativ groß sind, auch diesem System zur Verfügung stellen.
Hast du dich denn bereits vor deiner Ausbildung mit dem Thema Nachhaltigkeit und Klimaschutz beschäftigt? Und war das vielleicht auch ein Ausschlusskriterium für die Wahl deiner Ausbildung?
Ja, also in der Zeit, da war ich in der 10. Klasse und in der 9. Klasse war ja die Zeit der großen Fridays for Future Bewegung, da ging das los. Da war ich immer schon viel dabei, da habe ich mich auch engagiert. Auch nochmal in der Orga selbst so ein bisschen. Es war jetzt kein direktes Ausschlusskriterium, zwangsläufig was mit Nachhaltigkeit und Klimaschutz machen zu müssen. Auch ist der Erzieherberuf ja nur indirekt ein Beruf, der unbedingt was mit Nachhaltigkeit und Klimaschutz zu tun hat. Man kann das eben programmatisch einbinden. Was mir aber wichtig war, war einen Beruf zu machen, der in irgendeiner Weise so eine Art tieferen Sinn hatte, wo ich irgendwie einen gesellschaftlichen Zweck, wenn man das so möchte, erfülle oder irgendwie eine Aufgabe habe, die darüber hinausgeht, zu arbeiten und Geld zu verdienen. Insofern, das hat für mich mehr die Rolle gespielt. Das kann aber natürlich, hätte bei mir auch sehr gut Nachhaltigkeit und Klimaschutz sein können. Das war jetzt, in dem Fall ging es mir jetzt mehr um diese sozialen Komponenten.
Okay. Ja, das sind ja Studien zufolge sozusagen ganz, ganz viele junge Leute und Auszubildende, die das so betrifft. Gehen wir noch mal einen Schritt zurück auf eure Projekte. Welche Hindernisse habt ihr da bisher so bei der Umsetzung erlebt und wie seid ihr damit umgegangen?
Naja, viele Probleme entwickeln sich ganz oft aus so einer klassischen Tranigkeit heraus, dass halt Leute und gerade Entscheider, besonders natürlich Behörden und Verwaltungen, eher so ein bisschen langsamer sind. Und dann versanden Sachen manchmal ganz gerne, die einfach dann irgendwo verloren gehen oder bestimmte Kontakte frieren ein und müssen dann nochmal neu ausgegraben und aufgebaut werden. Das ist einfach Arbeit, da dran zu bleiben. Und es hilft am Ende hilft nichts, als diese Arbeit dann da reinzustecken und auch immer nochmal nachzufragen und wie ist denn jetzt und zu gucken, dass man vielleicht auch noch, gerade wenn es um Kontakt geht, Alternativkontakte hat, wenn es mit einem Kontakt mal so ein bisschen nicht läuft.
Was sind denn so Erfolge, die ihr bisher schon so feiern konntet?
Es gibt an einer Berufsschule hier in Berlin gibt es bereits ein Nachhaltigkeitsgremium. Wir bieten jetzt bald einen Workshop mit der IHK an für andere Auszubildende. Wir haben bei verschiedenen Gesprächen auch schon mit politischen Entscheidern, zum Beispiel hier in Berlin mit der Verwaltung, wo es um die Attraktivität von Klimaberufen ging, wo auch verschiedene Handelskammern dabei waren, mit einem Staatssekretär im Wirtschaftsministerium, im Bund hatten wir ein Gespräch. Dann haben wir ganz viel, glaube ich, uns darum gekümmert, so ein bisschen auch für gesellschaftliches Bewusstsein zu sorgen. Also wir werden ganz oft angesprochen, entweder mit, ach, das wussten wir gar nicht, oder es ist super, das ist voll gerade unser Ding und mach doch mal was zu der Situation, die wir hier bei uns an der Schule oder im Unternehmen haben. Das kommt tatsächlich öfter vor.
Ja, cool. Ja, ich bin tatsächlich soweit mit meinen Fragen durch. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für deinen umfangreichen Input. War sehr viel Spannendes dabei. Und würde mal sagen, wir haben ja im Podcast hauptsächlich AusbilderInnen, tatsächlich auch als Zuhörer. Wenn du denen jetzt so zum Abschluss nochmal eine Sache sagen dürftest, könntest, solltest. Was würdest du spontan an die Zuhörer als Satz einmal richten?
Bezieht eure Azubis mit ein. Die sind oft, haben die bessere Ideen, als ihr so denkt, wenn ihr denen einfach nur irgendwelche Ansagen gibt, sondern nehmt die ruhig in alle Sachen, wo ihr die sicher mitnehmen könnt, so verantwortungsmäßig. Nehmt die mit rein, lasst die vielleicht auch mal ein bisschen selber denken und überlegen, bevor ihr denen irgendwie eine Auflage, eine Ansage gebt. Einfach nur, wenn du jetzt Und wenn ich jetzt nicht da wäre, wie würdest du das jetzt machen? Und eben auch ganz klar, welche Interessen, welche Wünsche hast du, was möchtest du mit deiner Arbeit erreichen und wie können wir das mit einbinden?
Danke dir, dass du dir die Zeit für uns genommen hast.
Na klar.
Und dann, ja, verabschiede ich mich.